Hallo, liebe Fußballfreunde. Darf man das sagen? Oder ist es geschützt? Egal. Spielverlagerung Podcast Nummer 26 mittlerweile. Kein Jubiläumspodcast. Der letzte wäre einer gewesen. Wir sprechen heute über Transfers. Bei mir sind René Maric alias RM.
Hallo.
Unser Bremen-Experte Cedric Vogt alias CV.
Moin.
Und selbstverständlich der Mann, der jeden Spieler auf der Welt kennt, mindestens wenn er in Holland oder Brasilien gespielt hat, Tim Rieckert, der.
Hallo.
Fast so euphorisch wie ich. Apropos ich, bin Martin Raffelt, MR. Und wir sprechen heute über Transfers, habe ich schon gesagt. Weil das ist ja einiges passiert. Man ist jetzt mal spontan einberufen. Wir haben auch keine Struktur. Wir reden einfach über irgendwelche Transfers. Ist völlig egal. Aber ich denke, was sich anbietet, Arturo Vidal wechselt zu Bayern München. Haben wir dazu Meinungen? Tim, deine Meinung interessiert mich dazu ganz besonders eigentlich.
Aha. Ich wollte die Frage ja weiterreichen, aber gut.
nee. Eben deshalb interessiert mich deine Meinung, weil ich hatte schon im Gefühl, das ist eine Meinung, das ist eine Frage, die du nicht beantworten willst.
Nee, will ich auch nicht. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei der ganzen Sache insgesamt.
Gab es mal eine Sache, wo du nicht zwiegespalten warst? Spende an UNICEF.
Gab es schon das ein oder andere?
Ja, Spende an UNICEF, ein bisschen strange.
Ich auch nicht, was die mit dem Geld zu machen.
Ja, wie findest du Vidal bei Bayern?
Ja, ich bin halt ein bisschen...
Ja, als zwiegespalten. Positive, negative Aspekte.
Also negativer Aspekt ist natürlich erstmal, dass man relativ viel investiert hat und dafür Schweinsteiger gehen lassen musste.
Wollen wir da vielleicht erstmal über Schweinsteiger reden?
Könnten wir tun.
Okay, dann als Basis der ganzen Vidal-Geschichte... Deine Meinung als wahrscheinlich mit einer der größten Schweinsteiger-Fans der Welt zum Abgang von Schweinsteiger.
Ja, übrigens eine sehr zwiespältige Angelegenheit. ich bin tatsächlich eher negativ eingestellt, auch wenn natürlich der Zielverein die zweitcoolste, beste Option ist, die noch möglich gewesen wäre. Also die beste, die neben Bayern möglich gewesen wäre. So. Also die beste neben einem Verbleib.
Wegen Louis muss man vielleicht dazu sagen, für die Hörer hauptsächlich, ne?
Das auch, ja. Aber naja gut, bin halt eher enttäuscht über die nicht mehr vorhandene Möglichkeit, ihn bei Bayern einzubinden. Nicht nur aus irgendwelchen Identifikationsgründen, sondern vor allem auch aus sportlicher Sicht, weil einfach da doch relativ coole Möglichkeiten in den letzten Jahren auch unter Pep schon getestet wurden und eingesetzt wurden, und da beraubt man sich schon einer ganz interessanten Option, gerade wenn man so wirklich jemanden als alleinigen Sechser aufstellen möchte, dann ist tatsächlich gibt es da jetzt keinen Typen mehr, der bestimmte Rollen ähnlich übernehmen könnte. Zum Zweiten erhöht das natürlich die Einsatzmöglichkeiten für Xabi Alonso, was natürlich auch immer so eine nicht ganz so berauschende Angelegenheit ist, auch wenn natürlich man sagen muss, dass echt viele andere Optionen dabei sind, gerade Kimmich jetzt verpflichtet wurde, der dafür natürlich auch etwas mehr Möglichkeiten erhalten wird. Gaudino darf ein bisschen mehr spielen. Höllberg hat sich, glaube ich, auch in der Vorbereitung ganz gut gemacht, was ich so gesehen habe. Hatte ein paar gute Ansätze.
Also viele, viele Bayern-Stimmen waren ja, glaube ich, so, ja, gut, der ist jetzt alt, der ist eh nicht mehr, der ist über den Zenit. Sind wir froh, dass wir ihn losgeworden sind, wo er noch Geld bringt. So. Wie gut ist der aktuelle Schweinsteiger zum bestmöglichen Schweinsteiger im Vergleich, und findest du, dass Schweinsteiger immer noch Weltklasse ist?
also, zweiteres Jahr, denke ich schon. Hatte ja letzte Saison auch einige starke Spiele noch, wo er so auch sehr guten Bewegungen aufgefallen ist, viel Raum gecovert hat, Rhythmusgefühl und so weiter ist natürlich immer noch da. Auch einfach, was die Vielseitigkeit der möglichen Rollen angeht, das sind natürlich auch Aspekte, die jetzt nicht so sich irgendwie mit dem Alter deutlich verringern, und da hat er halt noch ziemlich gute Möglichkeiten. Also ich würde ihn schon noch relativ nah an seinem Leistungsoptimum dran sehen. Einfach so, ich finde, glaube ich, dass gerade so die Vielseitigkeit des Bewegungsspiels, so ein bisschen auch die Anpassung an verschiedene Spielrhythmen, dass er da jetzt sich im Verlauf der letzten Jahre immer so ein bisschen gesteigert hat und das noch kontrollierter alles abrufen kann. Zum Beispiel in der Hinsicht würde ich jetzt kaum Abstand zum Top-Level sehen, das er irgendwann mal hatte.
Ja, würde ich auch so sehen, gerade so was Rhythmussteuerung des Spiels angeht und strategische Fähigkeiten auf R6, da ist er, glaube ich, wirklich extrem unterschätzt und ist auch, würde ich sagen, Top 3 auf der Welt als alleiniger Sechser. René, was würdest du sagen?
Ja, also was das betrifft, finde ich, stimmt schon, dass Schweinsteiger in Sachen Rhythmusgefühl, in Sachen Entscheidungsfindung, Sachen Ballverteilung, strategischer Perspektive sicher nach wie vor einer der besten Sechser Welt ist. Die Frage ist halt, will Guardiola das? Wie sehr will Guardiola ein Sechser, der einfach nur die Entscheidung trifft, die Guardiola möchte und die halt einfach so schnell macht, wie er soll? Besonders in diesem System der Bayern, das ja doch sehr flügelorientiert ist in den Aktionsrichtungen aus der Mitte. Und Kollege Matthias Manner, also der ist ja vom Paradigma Guardiola, da ist ja zum Beispiel, glaube ich, sehr froh über den Schweinsteiger-Abgang. Der hat ihn, glaube ich, als Bremse bezeichnet. Also der Bremser, glaube ich, hat er ihn genannt. Weil er halt den Ball gelegentlich zu lange hält. Eben auch auf der Suche nach Entscheidungen, nach bestmöglichen Angriffsverläufen. Und da ist natürlich die Frage, was man möchte. Also ich glaube, in der normalen Mannschaft wäre der Abgang unverzeihlich. Bei Bayern nicht. Wobei ich sagen würde, dass das unverzeihlich ist, dass Alonso wahrscheinlich Stamm spielen wird und Schweinsteiger verkauft wurde. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Den Schweinsteiger-Abgang selbst finde ich nicht jetzt in allen Aspekten positiv, aber für jemand mit seiner Verletzungshistorie, mit seinem Alter, kann ich das schon nachvollziehen, dass man den verkauft und dass man eben der jüngeren Generation quasi eine Chance gibt, aber dass Alonso jetzt eventuell wirklich weiterhin Stamm spielen wird und Schweinsteiger aus diesen Beweggründen verkauft würde, kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen, muss ich sagen.
Stattdessen gibt es jetzt aber noch einen ganz interessanten Partner für Xabi oder wer dann auch immer spielen wird, Vidal. Kommen wir jetzt nochmal auf ihn zurück. Sag mal kurz deine Meinung, bevor Tim nochmal erläutern kann, wieso es zwiespältig ist.
Ja, Vidal, ich glaube, das könnte eventuell sehr von der Personalie Lahm abhängen. Wo spielt Lahm? Lahm auf der 6, Vidal auf der 8, finde ich, passt ganz gut. Auch eben mit Thiago als zweiten Achter, mit Alonso auf der 6, Vidal auf der 8 und Lahm auf der Rechtsverteidigerposition, wo er dann hineinrückt und spielmachende Aufgaben übernimmt, könnte auch sehr interessant sein, finde ich. Und sonst könnte ich mir auch Vidal als Rechtsverteidiger, Halbverteidiger oder irgendwelchen ganz eigenen Rollen vorstellen. Also insgesamt, die Vidal-Verpflichtung finde ich sehr gut. Mal sehen, wo genau er spielen wird. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass er und Thiago so ein bisschen eine das ist ja vielleicht so eine Aufgabe, wie Matuidi bei PSG besitzt, wenn ihr ungefähr so als Vergleich nehmen könntet.
Matuidi vielleicht, muss man kurz erwähnen, für Leute, die jetzt PSG oder überhaupt Matuidi nicht so kennen, macht halt von der 8 meistens in einem 4-4-3, wo Ibrahimovic dann zurückfällt, gibt er extrem viel Movement nach vorne, vor allem um Ibrahimovic drumherum und dann auch bis in den Strafraum rein. Also strahlt er von der 8er-Position ganz viel Torgefahr aus.
Ja, und das im Verbund mit Lahm, ne, von rechts, wäre, glaube ich, auch ziemlich interessant. Auch mit Levers, so Linksfokus, mit Douglas Costa und Bernat auf links vielleicht und dem Robben auf rechts oder Müller. Ja. Also das muss man sehen, aber insgesamt also viele Möglichkeiten auch im Verbund mit den Spielertypen drumherum.
Ja, Tim, negative Aspekte, warum ist es zwiespältig trotzdem?
Also kurz zu den positiven Sachen wollte ich noch kurz hinzufügen. Mhm. Zum einen, neben der jetzt schon angesprochenen Möglichkeit, Rechtsverteidiger, Halbverteidiger, ihn aufzustellen, sicherlich auch im Pressing eine interessante Variante. Wenngleich er natürlich ein bisschen wild ist, aber da bisher in den meisten Spielen ja ohnehin auch viele Phasen waren, wo einfach relativ hoch gepresst wurde und dann auch über Präsenz und so ein bisschen die Strukturen direkt der ersten Linien gearbeitet wurde, könnte das nicht so sehr ins Gewicht fallen, zumindest gegen schwächere Gegner, von daher wäre das auch sehr interessant.
Man könnte vielleicht sagen, dass einfach das bei Bayern ganz gut reinpasst, weil er da nicht so diszipliniert und über einen längeren Zeitraum balanciert pressen muss, sondern weil er einfach die ganze Zeit quasi, weil Bayern auch so dominant ist, kann er quasi die ganze Zeit auf die Fresse geben, so, und dann über man erdrückt den Gegner quasi und dadurch ist diese Aggressivität, funktioniert ganz gut, ne?
Wahrscheinlich. Ja. Und dann kommen wir eben mal zu den negativen Aspekten. Da sehe ich einmal eben dieses, was jetzt auch schon angesprochen wurde, das etwas wilde, teils überdrehte in dem Stil von ihm. Also er hat ja relativ häufig dann so Aufrückbewegungen, so ein bisschen, meistens spielt er halb rechts, die dann irgendwie in Richtung Strafraumeck ziehen. Und so beim Ausspielen offensiv hatte Bayern jetzt über die letzten ein, zwei Jahre manchmal so ein bisschen das Problem, dass sie dann relativ dominant den Ball irgendwie zum Strafraumeck durch Überladung getragen haben und dann aber beim Übergang in die Spitze manchmal schon so eine leichte Hektik aufkam und die Staffelung dann so ein bisschen abgeflacht ist bei manchen Aufrückverhalten zum Strafraum hin. Und wenn dann Vidal da so ein bisschen noch für zusätzliche Unruhe sorgt, könnte es schon teilweise etwas chaotisch werden.
Aber könnte es vielleicht umgekehrt auch dazu führen, dass quasi Vidal so eingebunden wird, dass auch der Fokus auf seinen Bewegungen liegt und der dann eben diese Läufe ein bisschen dynamischer und druckvoller reinbringt und nicht so, dass das nicht so undynamisch, also wenn sich so mehrere Spieler in der letzten Linie sammeln, liegt es ja auch dann ein bisschen daran, dass die Aufrückbewegungen ein bisschen zu statisch mit ein bisschen zu wenig Bezug zum Spiel gemacht werden und dann halt eben nicht passend eingebunden werden können, direkt mit Torbezug.
Du meinst, dass sie dann, also dass die quasi die umliegenden Bewegungen sich reintreiben lassen und seine punktuellen Dynamikläufe das klarer machen könnten?
Mhm. Ich weiß nicht, da kenne ich Bayern gar nicht gut genug, um das selber zu beurteilen.
Könnte schon sein, oder könnte zumindest dann irgendwie, wenn er so ein bisschen anfangs tiefer spielt und dann nicht so sehr in diesen Bewegungen und in Staffelungen drin ist, sondern etwas später quasi aus tieferer Grundposition nachstößt, dass er dann einfach vielleicht auch das Problem solcher Staffelungen, das schon eingetreten ist, einfach mit einem darüber hinausziehenden Lauf irgendwie so auflöst, dass er einfach selber durchstößt und quasi das so ein bisschen nutzt, um sich die Möglichkeit dann nochmal zu schaffen. Also bei Juve war das ja auch teilweise so, jetzt unter Allegri nicht mehr, aber unter Conte in der, ich glaube in der ersten Vidal-Saison bei Juve, weiß nicht mehr genau, dass die teilweise wirklich eben flache Staffelungen am Strafraum hatten und kaum Möglichkeiten und Vidal einfach dann das genutzt hat, um einfach komplett durchzulaufen und dann nach so Lupferpässen, die eigentlich gar nicht mehr ankommen konnten, dann doch noch quasi hinter die letzte Linie zu gehen.
Cedric, vielleicht nochmal, ich glaube, du bist ein bisschen Vidal-Fan, oder?
Ich bin ein bisschen Vidal-Fan, das hast du richtig im Hintergrund. Ja, genau, also ich finde ihn für Bayern sogar ziemlich passend. Ich denke auch, das größte Problem, das Spielverlagerung als Gesamtheit mit diesem Transfer hat und in Konsequenz dann auch mit dem Schweinsteiger-Transfer, ist eben, dass Alonso weiter wahrscheinlich Stammspieler bleiben wird, aber dafür kann Vidal ja erstmal nichts. Und bei Bayern ist es so, dass sie ja vor allem über die Flügelposition, über Robben und Ribéry klassischerweise am meisten Durchschlagskraft entwickeln und dass es immer so ein kleines Problem gibt, wenn die mal wieder ausfallen, was sie ja gerne und häufig tun. Wir hatten da ja auch schon so einen Artikel auf der Seite mit möglichen Nachfolgern und jetzt auch den Douglas-Costa-Transfer. Also Ja, man ist relativ abhängig davon, dass das eben über diese zwei Hauptakteure Durchschlagskraft generiert wird. Und Vidal hat halt durch seine raumgreifende Spielweise, durch seine Vorstöße, eine andere Möglichkeit, vorne Präsenz und eine andere Art von Durchschlagskraft zu schaffen, als die bisherigen Achter von Bayern, meiner Meinung nach. Also ich meine, was hast du da sonst noch rumlaufen? Du hast Thiago normalerweise, der ist halt
Jetzt
neben
nicht
Vidal
schon wieder alle
noch.
Spieler aufzählen. Ich glaube,
Ja, okay.
ja, das hast glaube ich recht. Hast glaube ich recht mit dem Punkt, auch wenn man die Alternativen jetzt nicht aufzählt.
Ja, gut, danke. Und kommt halt hauptsächlich darauf an, wie man das irgendwie, wie man da drum herum baut. Also dass diese relativ freie und manchmal eben ein bisschen sehr wild wirkende Spielweise von Vidal auch richtig eingebunden wird. Aber prinzipiell ist das meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, aus dem Mittelfeld so die potenziellen Schwachstellen, also Schwachstellen auf hohem Niveau jetzt, von Bayern so ein bisschen einzudämmen. Und insofern, meiner Meinung nach, alles richtig gemacht.
Mir kommt gerade noch ein Punkt im Sinn, der vielleicht auch so unbewusst vielleicht Tim ein bisschen stört und mich auf jeden Fall an dem Transfer stört, weil ich hab auch gedacht, irgendwie finde ich den Transfer ein bisschen blöd, auch wenn der eigentlich gut reinpasst, so rational gesehen. Ich glaube, das Ding ist, dass im Kontext von Peps Fußball, von dem Fußball, den Pep schon spielen lassen hat in Barcelona, in der Spitze, und zu dem, was jetzt in Bayern praktiziert wird seit 2 Jahren, ist es ein bisschen so, dass Vidal einfach noch ein bisschen eher also die für mich subjektiv ganz einfach negativeren Aspekte, für die negativeren Aspekte sieht, weil er halt durch diese Wildheit und ein bisschen ja auch Unsauberkeit und Individualität, keine Ahnung, in seinen Bewegungen, ist das halt wieder ein Spieler im Zentrum, also wenn er jetzt nicht als Halbverteidiger oder Rechtsverteidiger eingesetzt wird, wie René schon vorgeschlagen hat, aber wenn er Achter spielt, ist es ein weiterer Spieler im Zentrum, der mehr so, ja, der individuell spielt und großräumig durchbricht und über Athletik kommt und so, und es ist halt kein Spieler, der mögliche Kombinationsansätze und eine stärkere Raumkontrolle im Zentrum forciert. Also man kann ja, René hat das mal treffend unterschieden, dass bei Barcelona es war zentrumsfokussiertes Ballbesitzspiel und das jetzt bei Bayern ist eher flügelfokussiertes Ballbesitzspiel. Und Robben Ribery, Durchbruchsfokus, hat er Cedric jetzt auch schon gesagt. Und Vidal ist sicherlich dann auch einer, der klar in Richtung flügelfokussiertes Ballbesitzspiel zeigt und eher weg vom zentrumsorientierten. Und das ist vielleicht vom Feeling auch eher nicht so positiv, weil eventuell hätte man mit einem anderen Transfer, der eher in Richtung Thiago irgendwie geht, dann doch ein bisschen die Art der Zentrumsnutzung noch ein bisschen verfeinern können, einfach, weil bis was Bayern zurzeit spielt, da ist einfach die Nutzung des Zentrums doch relativ grob, würde ich sagen, oder? René vielleicht nochmal dazu?
Ja, grob. Grob trifft es durchaus. Ich würde teilweise sagen, unharmonisch verbunden. Also, ich fand auch zum Beispiel die Dribblings von Thiago fand ich nicht optimal eingebunden, wenn er sie macht. Ich meine, die sehen super aus. Er ist einfach so gut, dass es teilweise auch egal ist, wenn er nicht passend in die Struktur eingebunden ist. Die kommen nicht in den passenden Zonen teilweise und die Abstände der Mitspieler zu ihm sind auch unpassend. Manchmal sieht man auch, dass wird quasi Raum gemacht in seinen Dribblings. Dabei wäre es eigentlich bei seiner Art Dribblings und seinen Fähigkeiten wirklich gut, wenn man quasi den Raum eng macht. Dann macht Dribbling, sucht den Doppelpass und dann geht's wirklich Richtung letzte Linie, Richtung dem Torabschuss. Und das wird teilweise so 0815-mäßig eingebunden bei Dribblings. Ich meine, besser als gar nicht, aber trotzdem. Und solche Sachen, so ein bisschen die Harmonie. Es wirkt ein bisschen zerstückelt zwischen den Spielern im
Ja,
Mittelfeld.
voll.
Die sehen teilweise aus, so wie Pärchen nach vorne und zur Seite jeweils.
Das meine ich auch.
Alonso nach hinten, rechts Achter, rechts vorne, linke Achter, links vorne. Das sieht dann ein bisschen zerstückelt aus. Ist auch ein bisschen durch diese Art des Positionsspiels, wo wir wirklich den zentralen Kanal unterladen sehen und die Flügel und Halbräume überladen sehen und dann wirklich in dieser Struktur teilweise drumherum einfach zirkuliert wird. Ist teilweise extrem effektiv. Gegen Hamburg war wahrscheinlich die Krönung in dieser Saison dieses Spiels. Auch vielleicht gegen die Roma im Herbst mit einer ganz anderen Formation, aber den gleichen Grundprinzipien des Spiels. Persönlich fände ich es auch besser, wenn das weniger zerstückelt, wenn das ein bisschen harmonischer, wenn das ein bisschen beweglicher in der Mitte wäre, auch quasi innerhalb der Mitte. Und das, da hätte auch mir auch ein anderer Spielertyp besser gefallen, aber ich glaube, Vidal kann da doch, ist da auf jeden Fall keine Verschlechterung. Wie auch, ich habe Cedric, glaube ich, hat am Anfang auch gesagt, die Option, die es statt Vidal gibt im Kader, sind nicht besser als Vidal, und da hat auch recht. Oder okay. Würden sich schwer tun gegen Vidal auf jeden Fall.
Aber Vidal ist halt, glaube ich, in dieser etwas gröberen Spielweise, ist ja, glaube ich, extrem stark, würde ich sagen. Und dementsprechend ist ja so ein bisschen ein Hinweis, dass es eher dahin geht, würde ich sagen.
Ja, genau, also er kann sehr weiträumig Verbindung geben, er kann sehr viele Rollen sehr gleichzeitig quasi spielen, und auch in den letzten Linien kann er dann immer wieder noch aus der Tiefe kommen, Raum aufmachen, die letzte Linie besetzen, ballferne Räume schnell, stark besetzen, einfach Präsenz in dem Strafraum erzeugen. Also ich glaube, das ist auch das, was Pep am meisten in ihm sieht, so diese zusätzliche Torgefahr aus dem Achterraum, diese zusätzliche Unterstützung und diese sehr flexible weiterhin Unterstützung der Flügelstürmer, glaube ich, könnte das sein, was Pep dazu bewegen wird, ihn zentral einzusetzen und nicht eben Halbverteidiger, Rechtsverteidiger, sonst was.
In eine andere Richtung hingegen geht ja der Transfer von Joshua Kimmich, zu dem wir, glaube ich, auch alle eine extrem positive Meinung haben. Also abgesehen davon, dass ich kein Bayern-Fan bin und den lieber bei einem Verein gesehen hätte, den ich mehr mag. Aber Joshua Kimmich habe ich schon letzte Saison bei der, was war das? U19? U17?
19
EM, genau, war das. Fand ich ihn schon extrem stark und habe mich eigentlich da schon fast ein bisschen geärgert, dass er bei Red Bull Leipzig rumrennt, anstatt einfach schon erste Liga zu spielen, weil er einfach wirklich unfassbar guter Abräumer ist, pressingresistent, to the fullest, strategisch richtig stark, also wirklich als im Mittelfeld einfach wahnsinnig guter Spieler. Ich schätze dir seine Stärke im Vergleich zur Konkurrenz und seiner Einsatzchancen ein, René, Tim?
Kimmich, also, was ich gesehen habe, ich habe leider nicht so viel gesehen, ich glaube 6, 7 Spiele maximal oder 8, ist ein bisschen was, aber was ich da gesehen habe, fand ich extrem gut. Kann meiner Meinung nach im System der Bayern locker auf 3 Positionen spielen, also Rechtsverteidiger könnte wahrscheinlich spielen, 8er, 6er. Jetzt mal rein von der Position, nicht von der Rolle, da kann er, glaube ich, auch sehr viele unterschiedliche Sachen machen.
Ja.
Sehr beweglich, extrem intelligent, auch in der Raumbesetzung extrem weiträumig, besonders defensiv fand ich, sehr gut am Ball, kann sich in engen Räumen durchsetzen, kann Spiele aufbauen, strategisch ziemlich intelligent schon, individualtaktisch, gruppentaktisch, sehr gute Bewegungen, Aktionen, also für mich ein sehr guter Transfer, dass man den aus der zweiten Liga holt. Wobei, war der nicht nur verliehen von Stuttgart an Leipzig?
Ja.
Dass man so einen Spieler holt, der eigentlich keiner wirklich so auf den Zettel hatte, zumindest nicht so in dem Mainstream, nicht am Stammtisch. Das fand ich ziemlich cool. Ich bin ja im Gegensatz zu Martin Bayern-Fan.
Ja, das fand ich aber auch cool.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass er Stamm spielt, eben Rechtsverteidiger oder Sechser. Fände ich sehr interessant. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Lahm Sechser spielt und Kimmich Rechtsverteidiger. Ich kann mir auch umgekehrt vorstellen, aber ich fänd diese Konstellation ziemlich gut. Ein von den Dynamiken, die sie mitbringen, und von den Auswirkungen auf die Spieler drumherum, die man da aufstellen könnte. Also für mich ein sehr guter Transfer. Ich weiß nicht, wie Tim ihn findet. Tim, glaube ich, kennt ihn noch ein bisschen besser als ich.
Gar nicht so. Also ich habe tatsächlich jetzt erst bei der U21 EM vor einem Monat oder so ein bisschen längere Spiele von ihm gesehen. Ich war erst ein bisschen überrascht, dass der auch individuell einfach von seinen Bewegungsabläufen schon diese Weiträumigkeit einfach drin hat, auch vom Laufstil irgendwie. Das hatte ich erst irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung. Was auf jeden Fall noch ein guter Punkt ist, einfach so die Sauberkeit so in verschiedensten Aspekten, die er einfach schon hat, was eigentlich auch, glaube ich, relativ angenehm war. Also jetzt in den ersten paar Testspielen, wo ich das gesehen habe,
hatte bei der U21 EM teilweise wirklich schöne Balleroberungen, hat, glaube ich, auch bei dem einzigen,
gegen Dänemark, ja.
Ja, da hat er, glaube ich, beide Tore auch mit einer Balleroberung eingeleitet.
Auf jeden Fall das erste, ja, das war eine ziemlich krasse Szene. Da haben sie auch ziemlich große Aufgaben gehabt, die beiden Sechser, und haben eigentlich die Halbräume da ziemlich krass geschlossen, auch in schwierigen Szenen. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, war eben diese Sauberkeit, die eben in den ersten Testspielen jetzt bei Bayern, in den paar Ausschnitten, die ich gesehen habe, meistens hat er da als Sechser dann gespielt im 4-3-3. Das war schon eigentlich so sehr angenehm für die Mannschaft, so vom Rhythmus her. Die Ballverteilung von hinten raus lief erstmal im ersten Moment relativ harmonisch und hat so ein bisschen so eine Selbstverständlichkeit in den richtigen Zirkulationswegen gegeben und hat dann quasi die mannschaftliche Aufmerksamkeit ein bisschen weiter nach vorne verlagert, sodass da dann etwas mehr drauf geachtet wurde, einfach intuitiv, schien mir.
Ja, Spielverlagerung D, wo die Balleroberungen schön sein können, ne? fand ich gut als Einstiegssatz da, wo du gesagt hast.
Der Standard darf nicht der Maßstab sein.
Neuer Leitspruch, ne?
Ja, das haben wir vor dem Podcast festgestellt, dass es eigentlich der Spielverlagerung Leitsatz sein muss. Der Standard darf nicht der Maßstab sein. Dementsprechend haben wir auch total unstandardmäßig jetzt extrem viel Bayern drin gehabt. Hat Bayern jetzt noch einen Transfer gehabt, über den man noch reden müsste?
Ja, nur Douglas Costa halt noch, ne?
Kurze Meinung, René, du hattest den, glaube ich, schon bei Schachtja sehr hoch gehängt, bilde ich mir ein.
Wir hatten im Rahmen dieses Moneyball-Artikels für Bayern, den ich da geschrieben habe, vor einem Monat oder das war, habe ich mit Tim drüber geredet im Chat, ne? Und da fanden wir ihn ziemlich gut. Nicht 100% die gleiche Meinung, glaube ich. Aber im Endeffekt hat es eigentlich mit dem übereingestimmt, was er jetzt bei den Bayern gezeigt hat in den ersten Testspielen. Ich finde ihn unglaublich explosiv, dribbelstark, bisschen zu brachial und simpel in den gruppentaktischen Bewegungen, auch an sich ganz gut. Kann, glaube ich, drei sehr interessante Rollen in Bayern-Kader übernehmen. So als rechter Flügelverteidiger in dieser Robbenrolle aus dem Roma-Hinspiel, dem 7-1. Dann natürlich so als diagonaler oder auch ganz vertikaler Flankengebender linker Flügelstürmer und eben als so klassischer rechter Flügelstürmer, der diagonal invers in die Mitte zieht, einfach als Sorbenersatz. Also finde ich sehr gut als Kaderergänzung. Glaube ich, da wird auf jeden Fall seine Minuten bekommen, vielleicht sogar Stamm spielen. Das hängt dann auch davon ab, wie fit ist Sorben und wie macht sich Lewandowski und spielt man mit Dreierkette. Also die paar Sachen werden dann entscheiden, ob er spielt, wie viel er spielt und wo er spielt. War an sich eine sehr gute Verpflichtung in meinen Augen. Kann auf jeden Fall auch mal Stamm werden bei Bayern. In den nächsten Jahren war für mich ein guter Transfer. Ich glaube für Tim auch, war auch in unserem Scouting irgendwie siebtbeste aller Flügelstürmer oder sonst was. Also auf jeden Fall auch ziemlich hoch oben.
Ja, also ich stimme erstmal dem Inhaltlichen komplett zu. Will aber noch kurz einschränken, dass ich ihn in etwas weniger positiv sehe als du. Seine Dribblings sind beeindruckend. Positionsfindung war jetzt in den Testspielausschnitten auch ein bisschen verbessert, zumindest in manchen Aspekten. Aber eben diese gewisse Simpelheit und einige seltsame Entscheidungen, da bin ich mir eben auch noch etwas unsicher. Also ich bin da noch etwas skeptisch und zurückhaltend in der Bewertung. Wobei die Rollenmöglichkeiten, das unter anderem auch, ja, die Rollenmöglichkeiten sind natürlich sehr gut und wie gesagt, Dribblings interessant. Er ist halt schon auch so relativ ambitioniert und teilweise gestaltend im Passspiel. Das wurde jetzt in den bisherigen Partien bei Bayern noch gar nicht eingebunden. Mal gucken, ob man das irgendwie noch hinbekommt, wenn er etwas tiefer spielt. Und dann könnte er sich da vielleicht auch noch steigern.
Aber das fand ich auch, wäre auch ein ziemlich cooler Unterschied bei den Flügelverteidigern, eher im Vergleich zu Robben als rechter Flügelverteidiger in dieser asymmetrischen Formation, die wir da ab und zu hatten. Mhm. Also wäre ein bisschen anders als Robben, kann aber auch die Robben-Aufgaben übernehmen. Also das fand ich auch ziemlich cool so als Zusatz.
Das ist in der Tat ein guter Punkt, ja.
Danke. Das freut mich immer, wenn du mich lobst.
Oh. Okay. Dann würde ich sagen, wir verlassen die Bayern mal. Leverkusen vielleicht ganz interessant. Haben Kramer jetzt dazu bekommen. Haben Mehmedi dazu bekommen. Haben Ramalho dazu bekommen. Haben noch wen dazu bekommen? Fragezeichen.
Also laut Gerüchten soll ja Aranguiz unterschreiben, der Chilene. Da ist, ja, also wenn der kommt, sehr interessante Verpflichtung, wird wahrscheinlich Sechser spielen. Kann mir nicht vorstellen, dass er Rechtsverteidiger oder Zehner spielt, aber auf der Sechs sehr, sehr, sehr gute Ergänzung. Also kann man statt Bender spielen, bestimmt spielen. Kann er auch einfach, wenn der verletzt ist, kann er spielen. Ohne Problem, ohne wirklichen Qualitätsverlust. Extrem variabel, extrem flexibel. Bei international, glaube ich, spielt er immer so eine spielmachende Rolle als Offensiver von zwei Sechsern. Bei Sampaoli hat er wie jeder andere Chilene in ganz Chile schon jede Position gespielt. und spielt auch Achter, auch glaube ich Zehner mal und eben auch ein paar Mal Sechser, wobei das eben Dia spielt, wenn er fit ist meistens. Aber meistens eben so als Box-to-Box-Spieler. Passt ins Spielsystem der Leverkusener, sehr gute Verpflichtung. Kramer natürlich, dass er zurückkommt, für mich ist, oder für Spielverlagerung ist Kramer, glaube ich, so an der Grenze zur Weltklasse. Topspieler. Mayo ist eine gute Kaderergänzung für Innenverteidiger und für die Sechserposition. Und sonst haben die, ja, Mehmedi hat was von Dimic, ist aber seinen Bewegungsabläufen, seinen Aktionsentscheidungen so besser, finde ich. Also auch ein bisschen passender als Dimic.
Bisschen so kreativer, dribbelnder Dimic, könnte man sagen.
Ja, genau. Also es ist ein bisschen auch komplett, einfach ein bisschen vielseitiger in seinen möglichen Rollen. Glaub nicht, dass er Zehner spielen wird. Glaubt, er wird Mittelstürmer spielen.
Muss ich kurz reingrätschen. Zehner, da das im Allgemeinen öffentlich wird das System erst 4-4-2 gesehen, also ohne Zehner. Roger Schmidt selber sagt, er spielt, also die Flügelspieler bezeichnet er als Zehner, dementsprechend. Wenn wir bei Leverkusen über die Zehner sprechen.
Ja, also es hat auch bei Bull schon gemacht, gab auch ein Interview in den Salzburger Nachrichten, wo er es auch aufgezeichnet hat, wirklich 4-2-2-2 mit zwei Sechsern, zwei Zehnern, zwei Mittelstürmern. Haben wir mal übernommen so. Mehmedi wird dann wahrscheinlich ganz vorne spielen, je nach, in den Vorbereitungsspielen spielt der Band meistens, oder fast immer, wenn er spielt, spielt er vorne. Das heißt, könnte auf hinauslaufen, Band, Mehmedi, extrem bewegliches, extrem dynamisches Sturmduo. Kiesling natürlich noch als Option. Ryu und Kruse, glaube ich, werden nicht spielen vorne. Also ich glaube, die werden wahrscheinlich wieder verliehen oder eben nur von der Bank kommen, Robby Kruse. Und ja, Son Bellarabi noch als Außen. Also insgesamt eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft. Persönlich finde ich, dass da vielleicht noch ein Flügelstürmer und oder ein Mittelstürmer fehlt. Aber ansonsten sind die sehr gut besetzt. Vielleicht die rechte Außenverteidigerposition muss man gucken, wer da spielt. Wobei mit Hilbert haben die einen Spieler, der vielleicht ein bisschen unterschätzt ist, der das eigentlich ganz, ganz okay macht, ganz gut macht. Offensiv. Dann haben sie Tin Yedwai, wenn der fit ist, wird er wahrscheinlich Rechtsverteidiger spielen, weil sie mit Papadopoulos, mit Toprak und mit Jonathan Tah drei andere Innenverteidigeroptionen haben und eben Mario. Wobei ich glaube, dass Tah und Toprak Innenverteidiger Pärchen bilden werden und Wendell auf links ist eh unumstritten. Da hat, wenn er.
Ja, das ist ja sehr gut. Durchreden.
Ja, haben wir jetzt alles durch. Nächste Mannschaft.
Ja, vielleicht noch kurz eine Meinung zu Jonathan Tah. Ich fand ihn ja damals, als er bei Hamburg anfing, wirkte der, da war glaube ich 17, wenn ich es richtig im Kopf habe, da wirkte er nicht wie ein 17-Jähriger, gar nicht. Jetzt zuletzt bei der U19 war ich ziemlich enttäuscht eigentlich von ihm, weil ich den als relativ so ein bisschen schlaksigen Typen in Erinnerung hatte, der eigentlich eine ziemlich große Reichweite in seiner Aktion hat und dann bei jetzt bei der U19 wirkt er so ein bisschen klopsig, mal ganz dreist gesagt. Also hat ziemlich Masse zugelegt und wirkte dann einfach wie eher robust als schnell und in seinen Offensivaktionen dann auch ganz komisch eingebunden, sodass er eigentlich immer nur so semi-coole, irgendwie ambitionierte, aber ob er undurchdachte lange Bälle schlug, die nicht schlecht waren, aber auch nicht besonders so. Ich könnte deshalb mit dem Transfer konnte nicht so richtig einordnen. Was würdest du sagen, René? Du hast ihn jetzt, glaube ich, im Trainingslager live gesehen.
Ich habe damals seine Kritik gelesen, ich kannte ihn selbst nicht, also Kritik war jetzt nicht so scharf, waren halt diese kleinen Punkte, die du genannt hast. Ich habe ihn geguckt, weil du meintest, das sieht ein bisschen langsam durch diese Bulligkeit aus. Der ist extrem schnell, extrem auch antischnell, extrem gute Endgeschwindigkeit, ist körperlich einfach sehr weit. Für sein Alter ist er extrem gut körperlich. Auch Aufbauspiel, wenn er die langen Bälle, wenn er sie spielt, finde ich auch nicht so gut. Aber die kurzen Bälle, die einfach so die simplen Innenverteidigerpässe macht er sehr gut, finde ich. Und eben im Zweikampf ist er sehr gut. In diesem Leverkusener Spiel muss der Innenverteidiger jetzt auch nicht die Boateng'schen Laserpässe haben, auch wenn es natürlich ein Vorteil ist. Die hat er nicht, aber er ist nicht schlecht im Aufbauspiel, finde ihn ganz okay. Potenzial nach oben. Und defensiv passt er, glaube ich, fast perfekt ins System. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass der im Laufe der Hinrunde Stammspieler wird bei Leverkusen.
Hat, glaube ich, meine ich beobachtet zu haben, dass er so ein bisschen eine Schwäche hat, wenn er so in Tornähe, in der Rückwärtsbewegung 1 gegen 1 muss. Natürlich generell eine eklige Situation für einen Innenverteidiger, aber jetzt wirkte bei ihm generell noch einfach auch so auf dem unreifen Level, aber das tritt ja auch eigentlich im Leverkusener Spiel so gut wie gar nicht auf, die Situation, ne? Könnte man sagen. Bei der sonstigen Konkurrenz da um die Champions League Plätze hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Bei Wolfsburg, bei Wolfsburg gibt es Max Kruse vor allem als Neuzugang. Vielleicht Cedric, eine Meinung zu Kruse?
Hab jetzt nicht so verfolgt, wie Wolfsburg in der Vorbereitung agiert hat. Also ist halt auf jeden Fall erstmal ein anderer Spielertyp als Dost oder Bendtner. Also sowohl von den physischen Anlagen als auch von der Spielweise. Aber ja, so Näheres ist mir da auch nicht bekannt, was sie mit ihm vorhaben.
Kann das vielleicht. Hast du schon was aus der Vorbereitung gesehen oder kannst du als Hacking-Experte vielleicht erahnen, was er vorhat? Ob das jetzt eine Mittelstürmer-Variante für mehr Kombinationen wird oder ob das in ein anderes System geht oder ob er Flügelspieler sein soll?
Also, ersteres nicht. Ich habe tatsächlich von der Vorbereitung eigentlich gar nichts gesehen.
Okay.
Aber. So, was ich, also meine Vermutung war eigentlich schon, dass das eine Mittelstürmer-Variante ist, also dass er jetzt irgendwie auf dem Flügel eingeplant wäre, hätte ich jetzt erstmal nicht wirklich vermutet. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie gemacht wurde, keine Ahnung. Was ja wohl ein wenig gemacht werden soll, sind etwas häufigere formative Anpassungen. Die Frage ist dann, in welchem Ausmaß. Also, was man sich genau unter formativen Anpassungen vorstellen kann. Das kann ich natürlich jetzt auch wieder nicht mit irgendwelchen Testspieleindrücken untermauern. Aber insgesamt sollte das natürlich eine Option für mehr Kombinationen sein, Max Kruse als Mittelstürmer aufzustellen. Die Frage ist dann, ob das wirklich dazu kommt. Also, es könnte tatsächlich auch sein, dass man den irgendwie ein bisschen für etwas, für speziell für diagonale Anspiele irgendwie aus dem halbtiefen Flügelräumen nutzt, wo er dann so leicht nach außen weicht, also nicht so richtig klassisches Ausweichen, sondern sich so ein bisschen absetzt und dann vielleicht entweder direkt ein bisschen in Dynamiken ablegt oder dann mit dem Ball selber quasi nach außen dribbelt, also nicht zum Beispiel wie das früher mit Olic oft gemacht wurde, dass man dann irgendwie längere Bälle in die Flügelräume geschlagen hat und Olic dann halt sehr weiträumig ausgewichen ist und die Bälle erst außen geholt hat, sondern dass man irgendwie Kruse direkt anspielt im Halbraum und der dann guckt, ob er irgendwie direkt eine Ablage spielen kann oder eine andere Option und wenn nicht, dass er dann irgendwie mit dem Ball erstmal, bevor die gegnerische Rückzugsbewegung wirklich da ist, dann den Weg nach außen selber macht und dann da vielleicht irgendwie eine Anschlussoption sucht oder erstmal den Ball sichert und dann in die Rückzirkulation geht. Vielleicht gibt es dann noch die eine oder andere kombinative Einbindung daneben, die irgendwie ganz normal durchs zentrale Kombinationsspiel nach dem Aufrücken irgendwie durchgeführt wird. Da kann ich jetzt aber nichts zu sagen, ob das sich eingedeutet hat in den Testspielen.
Ja, was ich ein bisschen daran seltsam finde, ist, dass ja die Mittelstürmerrolle dann doch mit Bastos zuletzt sehr, sehr klar definiert war und überhaupt die gesamte Systematik eigentlich beim Herausspielen der Chancen extrem. das ging so weit, dass ich das zweite Tor, das dritte, was im Pokalfinale gefallen ist, das ist quasi eine Variante gewesen, die ich in einer relativ kurzen Vorschau zu dem Spiel quasi genauso schon gesagt habe, weil einfach sie immer das Gleiche gemacht haben. Flügel überladen, Flügelspieler, De Bruyne, Mittelstürmer setzt sich am ballfernen Pfosten ab, De Bruyne kriegt irgendwie Raum, haut den Ball zum langen Pfosten Tor. So. Und das müsste man dann natürlich, wenn man Kruse stärker ballorientiert einbindet, wer selber mehr ins Kombinationsspiel eingreifen muss, müsste das dann natürlich ein bisschen anders gestaltet werden. Vielleicht ist das auch einfach der Gedanke dahinter, dass man so dann noch so ein quasi so ein Alternativmechanismus baut oder den Altmechanismus als Alternativmechanismus nimmt und sich selber ein bisschen weiterentwickelt da und die Flügelspieler anders einbindet. Ja, wir haben gerade einen Neuzugang bekommen. Also passenderweise zum Transfer-Podcast wollen wir natürlich auch entsprechend mit Neuzugängen arbeiten an der Stelle. Es ist auch generell überhaupt in Spielverlagerung Neuzugang. Momo Akondi darf ich begrüßen. Hallo Momo!
Hallo Leute!
Momo ist aus Wien, was man leider ein bisschen hören kann, aber die Leute sind ja von René diese Sache gewöhnt und dementsprechend gehen wir da jetzt nicht näher drauf ein. Ja, wo war mein roter Faden? Wolfsburg. Ja, Wolfsburg hat sich nicht so viel getan. Im Grunde auch nur einen großen Neuzugang zu verzeichnen, ähnlich wie Spielverlagerung. Von daher finden wir mit der Transferpolitik sind wir dementsprechend sehr einverstanden. Haben auch keinen wesentlichen Abgang. Das ist auch so wie bei uns. Wobei man gucken muss, was Patrick Ochs macht, ne? Patrick Ochs, unterschätztester Rechtsverteidiger der letzten 3 Jahre, würde ich sagen.
Auch unterschätztester SV-Autor der letzten 3 Jahre.
Also. Ist so. Gladbach stünde aus, ja, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, Transferperiode geht es hier nur um Spieler?
Hauptsächlich, weil, wir reden immer noch ein bisschen über Einbindung und so.
Weil ich finde auch, dass Gladbach hier diesbezüglich auf jeden Fall ein bisschen die Arschkarte gezogen hat, weil sie ja ihren Fitnesstrainer in Hoffenheim verloren haben und einen Özi als Neuzugang haben, was eine Katastrophe ist. Ich meine, wie kannst du einen Özi irgendwo hinzufügen? Das ist doch, wird bei Spielverlagerung auch nicht klappen, den Özi zu holen.
Es hat schon mal geklappt, das kann wieder klappen.
Was ich sagen will, ist auf jeden Fall, dass die methodisch, glaube ich, abgebaut haben, von dem, was ich von dem Neuen da lesen quasi berichtet wurde, über den, was ich da lesen durfte. Ansonsten am Spielertransfermarkt, ja, wenn man einer der besten Spieler der Welt verliert, dann wird es schwer, den zu ersetzen, natürlich adäquat.
Ja, das glaube ich auch. Also sie haben jetzt Torben Marx ans Karriereende verloren.
Ja, das meine ich mit besten Spieler.
Wie soll man das kompensieren?
René, gar nicht.
Die Idee. Okay, ja. Der Witz also hat nur so halb gezündet. Ja, Kramer weg. Ist natürlich bitter. Younes zu Ajax ist halt auch eigentlich ein bisschen doof. Ist halt kein Favre-Spieler, ne? Aber eigentlich ein schön gutes Talent, guter Spieler. Wurde bei der U21 so ein bisschen gepiesackt von der Öffentlichkeit. Obwohl der eigentlich gut ist.
Ich dachte, er wurde gepiesackt, weil er so ein Horst Rubisch Liebling ist und das eigentlich einfach.
Ja, also Horst Rubisch wurde gepiesackt, weil er ihn eingesetzt hat, so. Aber er ist halt ein guter Spieler, deshalb ist es eigentlich ein bisschen ungerecht. Würde ich sagen.
Da hat er ja auch kaum gespielt, ne? Hä? Der hat ja auch nicht gespielt, da war doch verliehen.
Genau.
Ja, genau.
Der war von Anfang an irgendwie weg vom Fenster, also ja. von Favre irgendwie nicht beachtet worden.
Ja, genau. Also ist ja auch kein Favre-Flügelspieler, muss man sagen. Also ist ja jetzt keiner, der mit Endgeschwindigkeit in die Spitze reingeht, sondern ist halt einer, der die kleinen Räume sucht, der eher das langsame Vorwärtsspiel, das Kombinationsspiel und so braucht. Und das ist nicht so Favre-haft und auch wahrscheinlich auch als Mittelstürmer oder hängende Spitze unter Favre dann auch nicht durchschlagskräftig bzw. nicht tororientiert genug. Deswegen macht der Transfer, glaube ich, Sinn, aber ist jetzt als Gladbach, also für den Verein Mönchengladbach schon ein bisschen schade. Tim, hast du dich denn gefreut, dass er zu Ajax kommt?
Aber sicher,
okay.
Er sagt alles, wenn Timmer nicht zwiegespalten ist. dann hat Ajax einen Fehler gemacht, ne?
Was meinst du, wo würde er spielen bei Ajax?
Ja, ich denke mal links.
Und Fischer dann Mittelstürmer oder was?
Ja, der hat ja, wie gesagt, zum Ende der letzten Saison dann ziemlich oft Mittelstürmer gespielt nach seiner langen Verletzung und hat das ganz gut gemacht. Als ablegender, teilweise ausweichend dribbelnder Typ. Wobei ich letztens jetzt gelesen habe, dass er jetzt doch gerne wieder lieber am Flügel spielen würde. Ajax hat ja auch Yaya Sanogo ausgeliehen. Auch ein ganz guter Transfer. Von daher könnte es dann sein, dass irgendwie Younes und Fischer sich streiten müssten, was natürlich ein bisschen schade wäre. Denn im Zusammenspiel wäre das natürlich echt interessant, ja.
Younes linker Achter wäre ja auch ganz witzig eigentlich.
Ja, aber ob die das vernünftig einbinden würden?
Boah, weiß nicht.
Und machen würden sie es wahrscheinlich auch eher nicht erstmal.
Das wird doch so automatisch unterwegs. Ist dann halt defensiv ein bisschen kacke, aber das ist, ist eigentlich sowieso egal.
Bisschen angepasste Anderson-Roll könnte man das machen.
Ja, genau. Sie haben, obwohl sie Kramer abgegeben haben und Torben Marx natürlich verloren haben, haben sie Nico Brandenburger an den FC Luzern verliehen. Habe ich das letzte Saison dann gegen Dortmund im Stadion gesehen und ist mir, ohne dass ich jetzt wusste, dass er das ist, sehr, sehr positiv aufgefallen hat. Ganz große Räume gecovert, sodass Luzern auch einfach in der zweiten Halbzeit deutlich besser zurechtkam eigentlich und selbst in Unterzahl dann noch gut dagegen gehalten hat. Natürlich lag das auch an dem überragenden 18-jährigen Remo Arnold von der so ein
Bus. Remo Arnold, oder?
Hä?
Remo Arnold.
Remo. Habe ich Reno
gesagt? Ja, das ist
Reno. Remo Arnold. Muss ich immer lobend erwähnen, kurz, auch wenn es eigentlich nichts zur Sache tut. Ein bisschen Busketyp von Luzern, der noch niemand auf dem Schirm zu haben scheint, den müssen wir alle kaufen jetzt. Wenn der nächste Woche bei Augsburg spielt, wisst ihr, wer schuld dran ist. Okay, Brandenburger verliehen und haben jetzt.
Der ist tatsächlich cool, wollte ich kurz mal einwerfen.
Ja. Brandenburger haben sie abgegeben, wollten sie jetzt noch nicht auf ihn setzen, sondern erstmal ein Jahr Schweiz. Stattdessen wahrscheinlich der Ersatz für Kramer Lars Stindl. Kann der das so machen? Kann der Kramers Rolle übernehmen? Hat jetzt letzte Saison, Ende der Saison eher Zehner mit Movement vorne rein gespielt, so. Nicht mehr so viel Sechser. Ich hatte mal einen Artikel, wo ich gesagt habe, könnte quasi richtig guter, ein bisschen schweinsteigerhafter, rhythmusgebender, ganz, ganz rollenvielfältiger Antreiber Sechser sein, der aber selbst einfach ein bisschen zu wenig macht und ein bisschen zu simpel spielt, so. Wie hat er sich entwickelt seitdem? Wie findet ihr ihn als Gladbach Neuzugang, was würde er reißen? René, ich glaube.
Ich finde Stindl am besten, glaube ich, von uns. Also, ich glaube, er passt in dieses Spielsystem von Favre gut rein und wird sich da auch noch verbessern. Was ich so gesehen habe, 10er, 6er, bei dem wird er ziemlich sicher nicht zweiter Stürmer sein, sondern eben 6er. Und ich glaube, in den Rhythmus von denen, in die Bewegung, offensiv wie defensiv, passt er ziemlich gut rein. Aber wie gesagt, du bist eigentlich der Stindl-Experte bei uns.
Ja, ich finde es ein bisschen merkwürdig eigentlich, aber ich glaube auch, es wird gut funktionieren. Ich finde eigentlich, was mich daran irritiert, ist so die Paarung Schaka-Stindl, weil die sind beide so achterhaft in ihrer Grundstimmung einfach und Gladbach ist so von Natur aus eher so sehr sechserhaft auf den zentralen Mittelfeldpositionen und nicht so achterhaft.
Ja gut, wobei vielleicht wollen sie ja genau das eben noch.
Mhm.
Ja,
hat der Kramer auch gemacht, wobei halt Kramer das hat er einfach die Balance da auch sehr gut hinbekommen zwischen Sechser-Sachen und Achter-Sachen so. Was ich bei Stindl, ich weiß nicht, hat er wie gesagt eine Weile nicht Sechser gespielt. Ich habe das Gefühl, das hat er vielleicht noch nicht so drin. Spielt das vielleicht ein bisschen zu unvariabel, aber muss mal gucken. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine der interessantesten Baustellen der Bundesliga-Saison, wie Stindl auf der Position da reinkommt.
Könnt ihr euch vorstellen, dass Gladbach nächstes Jahr nicht an diese bisherigen Favre-Jahre anknüpfen kann? So? Also dass die nächstes Jahr einfach Fünfter werden zum Beispiel?
Also ich gehe stark davon aus, ehrlich gesagt. Da sehe ich schon einfach mehrere Aspekte, die ja quasi dafür sprechen würden, dass sie jetzt einen Hänger hätten dieses Jahr. Einerseits mit dem Verlust von Christoph Kramer, Fußballgott, und eben auch Max Kruse vorne und der Fitnesstrainer quasi
Aber Kramer hatten sie natürlich andererseits davor auch nicht.
Davor hatten sie Neustädter.
Naja, dazwischen hatten sie. Was hatten sie denn dazwischen?
Niemanden.
Dazwischen waren sie schwach halt. Ja, eigentlich gutes Argument, weil also weder Neustadt noch Kramer hatten, waren sie nicht so gut.
Und als sie gemeint hat, dass Stindl eben so achterhaft ist wie Granit Xhaka, dann erinnert mich das vielleicht so in Ansätzen, vielleicht in groben Ansätzen, daran, wie Xhaka extreme also Einstiegsprobleme hatte quasi unter Favre. Der hatte quasi damals ja riesen Probleme gehabt am Anfang. Und ich kann mir vorstellen, dass Stindl vielleicht auch so ähnliche Probleme hat und das dann einfach nicht förderlich ist für die Saison. Wage ich mal
zu behaupten. Stindl ist halt besser als Xhaka.
Ja, aber trotzdem, also so grundsätzlich kann ich mir das schon auch vorstellen, dass der ein bisschen braucht, um so in die Balance reinzukommen. Halt auch gerade, weil Xhaka so ein seltsamer Mitspieler ist, ne? Muss man schon sich bemühen, dass das balanciert bleibt.
Ansonsten Sturmposition, wie beurteilt ihr das im Sturm?
Ja, Sturm haben wir noch. Drimmitsch jetzt statt Kruse. Ja, Drimmitsch passt eigentlich da ziemlich gut rein, ne?
Sollte, ja.
Wobei vielleicht das Problem könnte theoretisch ein bisschen sein, dass er eigentlich vom Typus dann eher ein Favre-Flügelstürmer ist, der so dann den Weg direkt in die Spitze sucht. Und als Mittelstürmer jetzt vielleicht vom kreativen Potenzial gegenüber Kruse, und ich glaube, kreatives Potenzial bei Mittelstürmern ist schon relativ wichtig bei Favre, und da fällt, würde ich sagen, Drimmitsch so ein bisschen ab gegen Kruse.
Nicht nur ein bisschen, würde ich sagen. Also,
ich bin nicht ganz sicher, Drimmitsch ist halt schon technisch ziemlich gut, aber irgendwie bringt es halt meistens nicht spielerisch ein, sondern nur so punktuell. Aber ich glaube, der könnte dann schon, gerade in diesem sehr klaren Gladbach-System, kann der da, glaube ich, schon ein bisschen was machen, Spieler. Andreas Christensen, hat den jemand auf dem Schirm? Innenverteidiger von Chelsea, 19 Jahre?
War das der bei der U21 EM gut war?
Ja, das ist der.
Fand ich den geil?
Der ist ganz cool, ja.
Achso, der hat neben Vestergaard gespielt, ne?
Genau.
Ich fand da Vestergaard stärker eigentlich.
Der war das auch heißt ja erstmal nichts.
Ja. Doch noch besser Gott-Fan geworden?
Ja, doch, also.
Richtig gesagt.
Hatte den von Hoffenheim irgendwie so ein bisschen weniger spielstark auch in Erinnerung, also. Der wirkt für seine Größe schon ziemlich krass, also auch mit Ball am Fuß. Hatte neulich im Testspiel auch so eine lustige Aktion, so Drehung gegen zwei Stürmer und dann irgendwie durchgekommen und einfach ruhig weiter aufgebaut.
Ja gut, Christensen kann sein, dass so ein bisschen sehr passender Favre-Spieler ist, insofern, dass er, glaube ich, sehr so ruhig, rational und sauber ist in seinem jo. Verhalten insgesamt.
Genau das.
Also könnte eine wertvolle Kaderergänzung werden, wahrscheinlich. Dem, was wir jetzt kennen. Ja, dann trauen wir uns mal in das Thema rein, wobei dafür der Podcast eigentlich ein bisschen zu früh stattfindet. Schalke. Vielleicht.
Dum, dum, dum.
Erstmal. Vielleicht direkt erstmal kurz am tagesaktuellsten wieder eine Meinung zu Franco Di Santo von unserem Bremen-Experten Zettel.
Ja, guter Backup für Schupo und Huntela. Nee, also muss man sehen. Also. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Schalke plant. Also die letzte Saison war ja mit einer Spitze, soweit ich weiß, also größtenteils durchgezogen.
Ja, 3-5-2 halt auch, aber das wird jetzt sicherlich nicht nochmal auftauchen.
Ja, das war ja, das ist ja mittlerweile auch Schnee von gestern.
Hatten aber 4-4-2 drin in der Vorbereitung.
Ja, hatte 4-4-2 drin, meinte aber auch, das lag daran, dass noch kein Zehner da war irgendwie. Also das
genau.
Scheint schon eine Variante zu sein, aber jetzt wahrscheinlich nicht die präferierte. Hat jetzt wie viel hat Breitenreiter bei Paderborn 4-4-2 spielen lassen? Tim, hast du da eine Übersicht?
Also.
War nur so vereinzelt in Endphasen, glaube ich, ne?
Ja, ab zwischendurch auch schon mal. Also in der Rückrunde schon relativ häufig. Und damit Lakic und noch Katschunga halt. Also ist jetzt kein. Hat ein bisschen gewechselt dann. Die haben ja das so ein bisschen asymmetrisch gemacht dann mit Katschunga so ein bisschen rechts, aber in der Rückrunde schon ein paar Mal.
Also könnte schon eine Variante sein. Ja, Cedric.
Weiter. Ja, genau. Die Santo auf jeden Fall für 6 Millionen sehr guter Transfer, würde ich sagen. Ich weiß, dass er hier nicht so beliebt ist, aber könnte schon passen, gerade jetzt auch im Kontext der Geis-Verpflichtung, wenn es da irgendwie die Longballs nach vorne hagelt. Bei Werder waren die meistens noch ein bisschen unkoordinierter und er hat sie trotzdem meistens ganz gut festmachen können. Also weicht dann auch häufig mit auf die Flügel aus oder lässt sich ein bisschen zurückfallen und kann die Bälle da relativ gut halten. Hat dann manchmal so ein bisschen ein paar Unsauberkeiten beim Weiterleiten drin, aber liegt vielleicht auch daran, dass das bei Werder das generell schon so ein bisschen...
Dass er einfach ein unsauberer Spieler ist.
Ja, das auch, das auch.
Bevor ich selber die Kritik bringe, vielleicht, da du auch mehr Übersicht hast, wie schätzt du sein Defensivverhalten ein, Cedric?
Defensivverhalten auf jeden Fall sehr engagiert in der Rückwärtsbewegung, also macht schon ordentlich Meter nach hinten und ist im Pressing so der Typ, aggressiv anlaufen, aber nicht unbedingt sinnvoll. Das, also du hast ständig irgendwie eine hohe Intensität und er jagt da den Ball nach und teilweise auch, wenn er da irgendwie so seitwärts schräg von hinten ankommt, ohne dass es irgendwie die Chance auf den Ballgewinn gibt. Also er versucht da immer so ein bisschen rückwärts-pressing-mäßig irgendwas zu machen und kriegt es meistens nicht hin. Also er hat auch, glaube ich, eine relativ hohe Foulbilanz deswegen und rennt da reihenweise die Innenverteidiger um, die schon längst den Ball weitergespielt haben. Also er versucht alles, es ist halt manchmal ein bisschen ineffektiv.
Er ist auch, was ich immer so ein bisschen fand, ist, dass er in so merkwürdigen, in so chaotischen Szenen, wo der, also wenn es darum geht, zweite Bälle zu erobern, zum Beispiel, wenn er jetzt nicht den langen direkt festmachen kann, dass er da so hat sowas Unkoordiniertes irgendwie.
Ja, der geht da einfach irgendwie so rein und guckt meistens auch nur irgendwie auf den Ball und hat so weder Gegner noch Spielsituation im Blick. Und es geht manchmal gut, geht manchmal nicht gut. Das ist irgendwie relativ wirr in seinem Spiel gegen den Ball.
Würdest du in der Summe sagen, dass die Santo Champions League Niveau hat?
Ja, also das Ding ist halt, also die Santo ist schwer anzuschätzen, weil er kann gewisse Sachen einfach richtig, richtig gut. Und wenn man ihn irgendwie so einbindet, dass er quasi seine Dummheiten nicht machen kann oder beziehungsweise ihn irgendwie so möglichst raushält aus ja, quasi, also ja, ist schwierig zu sagen. Also
potenziell bei ganz optimaler Einbindung schon, würdest du sagen, oder wie?
Ja, bei ganz optimaler Einbindung schon. Ich glaube auch, dass die Santos so ein Spieler ist, der davon häufig noch stärker profitieren würde, wenn einfach das Spiel auf ihn zugeschnitten ist und er gar nicht so wahnsinnig viel Arbeit für seine Mitspieler leisten muss. Und obwohl er eigentlich eher so in Bremen als spielender Stürmer galt. Also er versucht sich immer zu beteiligen und ein schwächeres Team braucht das auch. Aber es ist halt, wenn er das bei Schalke genauso durchziehen würde, dann würde es die Mannschaft eher schwächen. Die haben halt eine andere Qualität, die haben mehr Möglichkeiten, irgendwie selbst das Spiel zu bestimmen und ein besseres Ballbesitzspiel als Werder. Und da müssen sie ihn halt irgendwie so wahrscheinlich auch als Solostürmer vorne reinstellen und ihm so eher simple Aufgaben überlassen und dann regelt er den Rest über seine individuellen Qualitäten auch im technischen Bereich durchaus und
ein Durchschlagskraft,
ist dann halt klar. So ein sehr kompletter Strafraumstürmer. Ja. Nicht so ja, sein.
Da irgendwie ein bisschen merkwürdig. Inkonstant und unsauber. Also ich kenne ihn nicht so gut. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie gut er im Strafraum ist. Vielleicht noch eine These, die fällt mir gerade ein. Ich glaube, die haben wir. Ich glaube, ich habe die These mal in einer Diskussion mit dir gebracht. Da ging es um die Santo und Petersen, wo ich meinte, dass in einer funktionierenden Mannschaft ist Petersen der wertvollere Spieler. Und wenn man jetzt voraussetzen würde, dass Schalke eine funktionierende Mannschaft wäre, würde ich selber lachen. Aber wir sollten ja Breitenreiter noch nicht abschreiben, weil da waren wir jetzt eigentlich schlecht. Und wenn man dann sieht, dass Petersen gleichzeitig zu Freiburg wechselt, finde ich schon, also aus meiner Sicht ist das ein zweifelhafter Transfer, der wahrscheinlich jetzt nicht komplett in die Hose gehen wird, aber an 6 Millionen ist jetzt auch nicht so ultra viel verbranntes Geld, aber dafür hätte man vielleicht auch einen ähnlich erfolgsinstabilen Jugendspieler kriegen können, der ähnlich punktuell Durchschlagskraft erzeugen kann, aber vielleicht dann noch sich auch irgendwann stabilisiert oder ähnlich.
Das Ding ist halt bei Petersen, dass er relativ stark darauf angewiesen ist, dass gerade so aus dem Mittelfeld irgendwie über die Flügel was nachkommt. Und Werder hat halt in der letzten Spielzeit mit einem 4-3-1-2 agiert, wo die Stürmer auch mehr oder weniger stark quasi sich ins Mittelfeld haben fallen lassen, gerade wenn irgendwie Bartels noch als zweite Spitze agiert hat. Und da wäre Petersen halt auch wahnsinnig unpassend und verschwendet gewesen, weil er eben technisch nicht so überragend ist. Ich habe jetzt auch den Auftakt gesehen gegen Nürnberg und da hatte er drei Tore, es ist 2 Elfer, ein Abseits-Abstaubertor, das war jetzt nicht der Rede wert, aber...
Kicker, Bundesliga.de hat übrigens getitelt, Petersen glänzt.
Ja.
Also war die Überschrift zu dem Spiel, dass Petersen geglänzt hat einfach nach dem Tor. Das ist auch ein bisschen Realsatire.
Petersen halt glänzt, aber auf jeden Fall auch irgendwie eine Situation so anspielt in die Spitze, war nicht so leicht zu verarbeiten. Petersen kriegt irgendwie einen Ball an Fuß und muss erstmal 3 Meter Richtung Mittellinie rennen, um irgendwie den Ball hinterher zu gehen. Das wäre halt bei Werder relativ tödlich gewesen, wenn jeder Ball, der irgendwie mal in die Spitze kommt, dann auch tatsächlich wieder...
Petersen ist ein Spieler, den man relativ klar mit Blick zum Tor einbinden muss. Ne?
Und ja, genau sowas. Und wenn eine Mannschaft das macht, dann würde ich ihn als besser als die Santo sehen.
Jetzt haben wir vielleicht auch durchdiskutiert, warum der Petersen-Abgang für Bremen vielleicht Sinn gemacht hat, obwohl Petersen jetzt mal einen Hattrick gemacht hat in der zweiten Liga, wobei ich trotzdem finde, dass Petersen so ein Spieler mit Erstliga-Qualitäten sein kann. Aber anderes Thema. Schalke hingegen. Ja, Di Santo waren wir uns jetzt so semi-einig, dass es so ein semi-guter Transfer ist. Nastasic haben sie für einen akzeptablen Preis gekriegt. Kann man, glaube ich, sagen, es ist sehr gut. Hat man jetzt letzte Saison schon gesehen, wie gut er ist. Geis für 12 Millionen. Waren die meisten relativ von überzeugt. Spielverlagerung und Johannes Geis, das ist so ein ähnliches Thema wie Spielverlagerung und Xabi Alonso, kann man, glaube ich, sagen.
Moses, so krass?
Denkst, naja, nicht ganz so, ne? Also Geis hat schon so, hat nicht so diese verrückten Bewegungen von Xabi. Jetzt spielt das Ganze so ein bisschen unscheinbarer und kann auch einfach, ja, Geis kann auch, also Geis muss nicht dominant spielen, sondern kann auch einfach so seinen Job machen, so ein bisschen, ne? Und so, wenn er die Mischung findet, aus einfach nur ganz souverän und unauffällig spielen und dann ab und zu mal ein bisschen Rhythmuswechsel einstreuen, ist es, glaube ich, schon ein guter Spieler. Aber seht ihr den als, haben wir irgendjemanden hier, der Johannes Geis als kommenden ernsthaften Kandidaten für die Nationalmannschaft sieht?
Ja, aber nicht, weil er da unbedingt rein muss, so.
Sondern weil er überschätzt wird, meinst du?
Ja, sondern weil er halt einberufen wird, ne? Okay. Ich finde ihn jetzt nicht schlecht, wie du gesagt hast, der hat schon... Er ist in der Spitze nicht so gut, wie Xabi sein kann, also rein vom Talent her, vom Potenzial her, von den Möglichkeiten her, hat aber eben auch nicht die Probleme, die Xabi manchmal mitbringt, ne? Ja, das wäre in der Bundesliga dann eher so vielleicht Xhaka als der passendste Vergleich,
ja,
oder?
Das sowieso, ja.
Und ist halt ja die Frage, was man da, wie man den genau einbindet, was er genau macht. Also mit Neustädter als Partner hat er einen ziemlich guten Partner, um sich gut entfalten zu können, glaube ich auch.
Ja, abschließende Bewertung vielleicht von Geist, 12 Millionen zu Schalke, eher auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich jetzt gerne mal wissen. Sag mal kurz jeder eine Zahl.
6,5.
6.
6 bis 7.
6,5 auch.
Okay, also Spielverlagerung ist sich komplett einig.
Ist sich komplett einig, dass man mir zustimmen sollte.
Ich gebe eine 2. Okay. Junior Kaizara erstmal kurz noch. Hat dazu jemand noch was?
Jawohl. Kenne ich ein bisschen, natürlich.
Jim, bitte, Brasilien-Experte. Richtig. Was macht dein Brasilianer da bitte in den
Kaizara? Ja, wobei der natürlich fast gar nicht in Brasilien gespielt hat, aber ich habe den
ein bisschen. Was macht dein Bulgarianer da?
Richtig, ich habe den ein bisschen bei Ludogorets Razgrad gesehen. Das ist
du sowas?
Der ist, ja, aber die waren ja in der Champions League irgendwann. Auf jeden Fall ist es ein relativ aufgedrehter, aktiver Wirbelwind fast schon als Außenverteidiger. Also wirklich sehr, sehr aktiv so. Versucht sich viel einzubinden. Auch relativ geschickt eigentlich dabei. Also variiert so ein bisschen seine Positionierung immer wieder. Hat relativ vielseitige Einbindungsmöglichkeiten. Passspiel ist auch ganz gut eigentlich. Bisschen Wir natürlich immer dabei. Versucht so einzelne strukturbeeinflussende Aktionen sehr vereinzelt sogar einzubringen. Ansonsten noch relativ guter Dribbler eigentlich, also sowohl was einfach die technischen Aspekte angeht, als auch so ein bisschen, wie er das nutzt. Natürlich ja schon eine gewisse Flügelfixiertheit, aber relativ konstruktiv ausgespielt und relativ ruhig und sauber ausgespielt.
Wie gut sind seine Flanken?
Das weiß ich nicht. Gut. Aber er flankt gar nicht mal so viel insgesamt. Also ist schon ein ganz guter Spielertyp, bisschen seltsam und wir halt. Mhm. Gewisse Ähnlichkeiten zu Rafinha sind durchaus da. Mhm. Also er ist so ein bisschen die direktere, also ein direkterer Typ, aber es sind schon einige Parallelen erkennbar. Also eigentlich ein ganz guter. Gute Verpflichtung.
Ich glaube, Conny kommt nicht mehr. Da würde ich dann jetzt einfach jetzt mal BVB kurz noch durchnehmen, bevor wir in der nationalen Ligen noch ein bisschen schauen.